Heute Nachmittag möchte ich, liebe Geschwister, einmal wieder über ein Wort sprechen, über das ich schon sehr lange nicht mehr gesprochen habe, aber mir neu wieder heute Vormittag vor Augen stand. Und ich erkennen musste und durfte, dass in diesem Wort so wertvolle Hinweise gegeben sind. Und das Ziel, dem wir ja entgegeneilen, vor Augen gestellt werden kann. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, lese ich die Verse 5, 6, 7 und 8. Du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, richte dein Amt redlich aus, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Das sind einige Begriffe, die möchte ich herausgreifen. Über alle die Wahrheiten, Ewigkeitswahrheiten, die genannt werden, kann ich nicht sprechen. Wir haben dafür nicht Zeit genug. Aber einige will ich herausgreifen und sie vor unsere Augen stellen und ihre Wichtigkeit unterstreichen. Da ist zunächst einmal das Wörtlein, du aber sei nüchtern. Was Nüchternheit betrifft im biblischen Sinne, möchte ich gerne erläutern und erklären mit einem kleinen Erlebnis, ganz aus der Praxis heraus. Wir hatten 1947, 48, also um die Zeit der Währungsreform, in unserem Städtchen einen gläubigen Pfarrer bekommen. Der hat das, was er gepredigt hat, auch geglaubt von ganzem Herzen. Das haben wir zu spüren bekommen, weil wir gute evangelische Christen gewesen sind. Wir waren getauft, wir waren konfirmiert und sind selbstverständlich am Karfreitag, Ostern und Weihnachten in die Kirche gegangen und haben hin und wieder dann auch mal eine Spende gegeben. Aber sonst haben wir so gelebt, wie wir das für richtig gehalten haben. Und da dachten wir, es ist gut, wenn man als evangelischer Christ, also das ist jetzt nicht gegen die evangelischen Christen geredet, ich erkläre nur, wie das bei uns gewesen ist. Da haben wir gedacht, es ist gut, dass wir doch einmal im Jahr zum Abendmahl gehen würden. Das gehört sich doch so. Und dann hat der Pfarrer einen Besuch bei uns gemacht. Gläubiger Pfarrer, der Jesus lieb hatte, der sein Wort respektiert hatte. Dann haben wir ihm erklärt, die Kriegsjahre sind jetzt vorüber, und wir würden gern zum Abendmahl kommen. Unsere eigentliche Motiv war, wir dachten, wir könnten durch so eine Art sakrale Handlung unser schreiendes Gewissen ein ganz klein wenig zur Ruhe bringen, durch fromme Tradition und Gewohnheiten. Und der Pfarrer, der hat das gemerkt, dass wir nur ein Beruhigungspölsterchen haben wollten. Und dann hat er erklärt und gesagt, wisst ihr, das läuft bei mir ein ganz klein wenig anders. Da haben wir aufgehorcht. Ja, was, Was gibt's denn da, Herr Pfarrer? Ich möchte mit den Leuten, denen ich den Leib Jesu mitteile und das Blut Jesu im Kelch darreiche, vorher persönlich reden. Das war geradezu ein Schock für uns. Ha, was erlaubt sich der Mann da? Aber wir wollten keinen Rückzieher machen, weil doch ein bisschen Frömmigkeit da war. Da haben wir gesagt, ja gut, und da kam er und hat uns besucht und hat uns erklärt, deutlich erklärt, so kann man das nicht machen, dass man sein Leben lebt und die Gebote Gottes mit Füßen tritt und dann ein-, zweimal zum Abendmahl geht und dann meint, der liebe Gott könnte jetzt zufrieden sein. Dafür ist das, was Gott getan hat, viel zu wertvoll. Der hat sein Liebstes hergegeben. Und damit wir gerettet werden können, hat er einen hohen Preis bezahlt und hat uns Jesus vor Augen gemalt, als wäre er vor uns gekreuzigt worden und hat erklärt, dass man die Sünde erkennen muss, zugeben muss. Denn wer seine Missetat leugnet, dem wird es nicht gelingen. Und wenn man die Sünde bekennt, und dann ist Gott treu und gerecht, dass er die Sünde vergibt. Und dann kann man zum Tisch des Herrn kommen. Denn erst dann hat man begriffen, was das Brot, das gebrochen wird, und der Kelch, was das Blut Jesu zu bedeuten hat. Und dann hat er uns noch 2, 3 Tage gegeben. Und weil wir die Wahrheit gehört haben, hat der Geist Gottes an uns gearbeitet und hat uns unsere Diebstähle gezeigt. Unsere Lieblosigkeiten während der Kriegszeit, hat den Finger auf die Dinge gelegt, die Gott nicht gefallen können, gar nicht gefallen können. Und dann sind wir zu ihm gegangen, voller Verzweiflung, und haben gesagt, ja, wir sind ja das mal gar nicht würdig. Wir haben das und das getan. Gerade jetzt könnt ihr kommen, wenn ihr eure Sünden eingesehen, zugegeben habt. Und dann hat er uns das Kreuz von Golgatha erklärt, wie Jesus, wie Gott, um unsere Sünden hinwegzunehmen, Jesus hingegeben hat. Und das war 1947. Am 27. Dezember, das war mein Geburtstag, der Geburtstag des neuen Menschen. Und wisst ihr, was da geschehen ist? Verwandte haben festgestellt, die Wegnis, die sind ja auf einmal ganz anders geworden. Und das ist sehr, sehr gut, wenn man sich wirklich bekehrt. Wenn man aus einer alten Tradition und frommen Gewohnheit herausgeht und Gott etwas ganz Neues anfangen kann, das bleibt nicht verborgen. Verwandte haben gesehen, dass Gott etwas Neues angefangen hat und haben gefragt, ja, was ist denn mit euch los? Und dann haben wir ihnen das alles erklärt. Und Gott hat Gnade gegeben, weil die alle verwundet waren infolge des vergangenen Krieges. Da waren tiefe Wunden, waren das. Und da haben sie gesagt, ja, wir haben ja auch gesündigt. Und wir wollen auch Frieden haben. Da sind eine ganze Reihe von Leuten in dem Sinne gläubig geworden, wie dieser gläubige, wiedergeborene Pfarrer uns den Weg gezeigt hat. Und dann hat er erklärt, wisst ihr was? Wir könnten doch einen Gebetskreis öffnen in eurem Hause, wo ihr und wir alle neben der Kirche zusammenkommen und beten miteinander. Und das haben wir gemacht. Liebe Geschwister, glaubt nicht, wie die Gnade Gottes da gewirkt hat. Es hat nicht lange gedauert, dann waren es 30, 40 Leute, die genauso wie wir nicht nur gelegentlich zum Abendmahl gegangen sind, sondern gerne in der Bibel im Worte Gottes gelesen haben. Und dann haben wir gemerkt, wir brauchen die Bibel, wir brauchen die Gemeinschaft untereinander, nötiger als Essen und als Trinken. Und immer mehr Bekehrungen gab's. Und Gott hat in seiner Gnade gewirkt, dass Menschen zurechtkamen. Und so in dieser Freude, in dieser Gerettetsein-Freude, lief ich eines Tages da in unserem Städtchen auf der Straße und da kommt einer auf mich zu und sagt, Bruder Wegner, ich denke, Bruder Wegner, spricht er mich an. Bruder Wegner, ich freue mich, dir zu begegnen. Ich habe eine Frage an dich. Ich sage, ja bitte, was? Sag mir doch einmal, sollten wir nicht ganz nüchtern bleiben? Das hatte ich noch nicht gehört in dem Zusammenhang. Ich sage, ja, wie meinst du das? Ja, muss man außer dem Sonntagvormittag extra noch einmal zusammenkommen in einem Haus? Genügt das nicht, was wir am Sonntag da hören? Ich war perplex. Da habe ich gesagt, das ist doch keine böse, schlechte Sache. Aber hat er erklärt, Bruder Wegner, wir müssen ganz nüchtern bleiben. Er sagte, wie meinst du das? Es genügt doch, wenn der Herr Pfarrer betet auf der Kanzel. Muss denn jeder von euch auch noch einmal extra beten? Also ich sage Gott Dank alle Zeit und für alles. Wir danken unserem Gott und wir freuen uns darüber, dass Gott uns eine neue Richtung geschenkt hat und dass wir Frieden und Freude haben. Bruder Wegner, wir müssen nüchtern bleiben. Ich habe gar nicht begriffen, was der Mann da eigentlich meint. Aber ich hatte ja eine Bibel und ich hatte mir angewohnt, in der Bibel zu lesen. Da sage ich, jetzt lese ich in der Bibel. Dann habe ich damals schon 3 Stellen über Nüchternheit gefunden. Und ich muss dem Mann recht geben. Wir müssen ganz nüchtern bleiben. Aber nicht so, wie er das gemeint hat, sondern wie die Bibel das gemeint hat. Und deshalb erkläre und sage ich auch in der Verkündigung, wir müssen nüchtern bleiben. Und dann las ich in der Bibel an einer Stelle, seid nüchtern und sündiget nicht. Was ist bei Gott Nüchternheit? Wenn die Sünde mit ihrem Lug und Betrug im Leben aufhören muss, wenn Jesus ins Leben hineingekommen ist und dem Leben eine ganz andere Richtung gegeben hat, dazu kann ich nur sagen, nur der Glaubensweg ist sicher unerreichbar für den Feind. Strahlend hell in Gottes Lichte, aber manchmal auch dunkler scheint. Dann habe ich erkannt, die Sünde macht den Menschen unnüchtern. Und die Sünde schädigt den Menschen. Und was die Sünde schon für Herzeleid auf dieser Erde angerichtet hat. Und welch eine unnüchterne Schau die Sünde im Leben eines Menschen bewirken kann. Wie ein sündiger Mensch alles ganz anders sieht, wie Gott das sieht. Dazu hatte ich damals noch ein Erlebnis. Das zeigt mir, was unnüchtern ist. Spät in der Nacht, es war 11, vom Bahnhof nach Hause geeilt, der letzte Bus war weg. Mein Freund war mit dabei und da gehen wir nach Hause und wir haben gutes Wort Gottes gehört und der Friede, die Freude Gottes hat gearbeitet an unseren Herzen. Und wo wir so gehen, weil der Bus weg war und es dunkel war, da sehen wir einen Mann im Graben liegen. Denke ich, was ist denn mit dem? Jetzt haben wir den da rausgeholfen aus dem Graben und er war stockbetrunken. Und wenn man nicht nüchtern ist, dann klappt's mit dem Gehen auch nicht richtig. Und wenn jemand von der Sünde unnüchtern geworden ist, dann ist es mit dem geraden, korrekten Lebenslauf überhaupt gar nichts mehr. Wir mussten den links und rechts packen und haben ihn mehr getragen und gezogen, als dass er gehen konnte. Aber es war kühl, wir können den Mann doch nicht im Graben lassen in so später Nacht. Wisst ihr, was der uns erklärt hat? Der hat gemeint, nicht, dass ihr denkt, ich sei besoffen. Ich bin ganz klar im Kopf, hat er uns erklärt. Nur die Füße, die wollen nicht richtig mit tun. Ich weiß nicht, warum. Wie der Alkohol unnüchtern macht, so macht doch die Sünde auch unnüchtern. Und die Sünde ist der Leute Verderben, das sagt die Bibel. Und ein Bote Gottes, der Jesus angenommen hat, er darf nicht anders lehren, sondern muss so, wie die Bibel das sagt. Aber das ist noch gut ausgegangen, wisst ihr warum? Wir haben mit Mühe und Not herausbekommen, wo er wohnt und haben ihn abgeliefert, nachts um 12. Und dann geht die Frau, macht die Tür auf und sieht die ganze Sache und klebt ihrem Mann eine. Und mir schwante schon etwas. Ich bin zurückgegangen, die hat uns für den Trinkkompan gehalten. Da hätte ich beinahe auch noch eine abbekommen. Was kann ein unnüchterner Mensch, der von der Sünde nicht befreit ist, für Schäden nicht nur bei sich, sondern bei anderen anrichten? Jetzt steht aber noch einmal etwas. Das hat auch mit Nüchternheit zu tun. Ich lehre das biblisch und ich lehre das ganz einfach, liebe Geschwister. Ich möchte, dass jeder das gut begreift und versteht. So seid nun recht nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Die richtige biblische Hoffnung hat als Fundament die Gnade Jesu Christi, die Sündenvergebung durch das Kreuz von Golgatha. Wie viele ihn aufgenommen, angenommen haben, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Ein Gotteskind zu sein und biblisch nüchtern auf dem Lebensweg laufen zu können, Geschwister, da braucht man die Gnade. Ohne die vergebende Gnade Jesu geht das nicht. Und ich muss euch eingestehen und zugeben, ich würde nicht dastehen vor euch heute Nachmittag, wenn ich nicht die Gnade hätte, alle meine Sünden sind vergeben. Und ich freue mich, bezeugen zu können, auf dem Lamm ruht meine Seele, betet voll Bewunderung an. Alle meine Sünden hat sein Blut hinweggetan. Und das gibt Friede ins Herz, das gibt Freude ins Herz. Und wozu ist die Freude da? Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das ist die biblische Darlegung über Nüchternheit. Jetzt die dritte Stelle noch. Habe ich in unserem Text gelesen. Daran arbeite ich aber immer noch. Und ich bin jetzt schon so lange gläubig. 67 Jahre. Überleg einmal, so sei nun recht nüchtern und leide willig. Da sagt die Bibel etwas von Nüchternheit, die mit Leiden zusammenhängt. Und wenn man so einen Bibeltext, wie ich ihn euch jetzt vorgelesen habe, liebe Geschwister, biblisch nüchtern betrachtet, und die Leiden, die da erwähnt werden. Und ich soll bereit sein, auch Leiden auf mich zu nehmen. Dann sage ich, wie ist denn das da genannt? Leiden, ihr Lieben, haben eine wunderbare Funktion. Die sollen in die Vollendung bringen und führen. Denn Jesus selber wurde durch Leiden vollendet. Das sollte ich ganz nüchtern sehen. Und der Mann, der uns diesen Rat gegeben hat, den habe ich lieben gelernt, weil er Briefe geschrieben hat, getrieben vom Heiligen Geiste. Für mich ist die Bibel das vom Heiligen Geiste eingegebene Wort Gottes. Himmel und Erde, die mögen vergehen, aber die Worte Jesu Christi, die werden nicht vergehen. Deshalb nehme ich die Erklärungen der Bibel, was Nüchternheit betrifft, ganz wichtig. Und ich kann heraushören, wenn er sagt, mein Lauf ist vollendet, der Weg auf dieser vergänglichen Erde geht bei mir zu Ende. Und das war Rom. Der geht zu Ende. Aber ich habe diesen Weg im Glauben gelaufen. Ich habe Glauben gehalten. Und jetzt stehe ich vor den Toren der Ewigkeit. Ich auch, liebe Geschwister, vom Alters her. Und du vielleicht auch. Und wenn wir ganz junge Leute da hätten, müsste ich ihnen auch sagen, du weißt nicht, wann dein Sterbestündlein schlägt. Und dieser Mann, der vor den Toren der Ewigkeit gestanden ist und keine Angst gehabt hat, eine nicht unnüchterliche Schau gehabt hat, was am Ende seines Lebensweges sein wird. Der sagt, Timotheus, leide willig, denn Leiden helfen zu einer biblisch nüchternen Schau, frei vom Vergänglichkeitsrausch. Ja, wie meinst du das, Bruder Wegner? Ganz einfach. Trachte zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann werden eure Sorgen und eure Ängste und selbst die Furcht vor dem Tod wird weggenommen. Und dann schenkt Gott dir, wenn du nüchtern, erdennüchtern geworden bist, dann schenkt Gott dir den Blick auf das, was nach dem Tode kommt. Hinfort ist mir, ab sofort ist mir reserviert eine Krone, die nicht vergeht. Die Krone Lob und Dank ist reserviert. Geschwister, also ich habe versprochen, ich will beherrschte Gefühle haben, aber mein Herz geht in Sprünge. Wie wird sein, wenn wir ziehen in Salemein, in die Stadt der goldenen Gassen? Herr, mein Gott, ich kann's nicht fassen, was das wird für Freude sein. Willst du das erleben mit großer Freude im himmlischen Salem einzuziehen? Willst dort einen Tag erleben, steht hier geschrieben. An jenem Tage willst du die Freude erleben, wie dir eine ewige Krone überreicht wird. Da kann ich doch gar nicht anders. Da denke ich an den Maleachi. Nicht, dass ihr denkt, jetzt ist der Bruder Wegener aber doch unnüchtern. Aber das steht in der Bibel. Und in der Zeit der Globalisierung habe ich versprochen, die Wahrheit zu sagen. Es kommt ein Tag, der wird für die einen sein wie ein brennender Ofen. Und sie werden Stroh sein. Und der künftige Tag wird sie entzünden. Das Feuergericht wird kommen. Euch aber, dir meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr werdet euch so freuen mit unaussprechlicher, herrlicher Freude. Willst du so einen Tag erleben? Möchtest du, dass du zu dieser Freude kommst? Dann musst du den Lauf, den schmalen Weg zu Ende gehen. Allerdings muss ich ehrlich gestehen, ohne Kampf keine Krone. Und ob auch jemand kämpft, wird er doch nicht gekrönt. Er kämpfe denn in der richtigen Weise. Die richtige Kampfesart ist nicht Kämpfen mit den Ellenbogen. Die richtige Art des Kampfes ist nicht ein Kämpfen mit einem überzüchteten hohen Intellekt. Und der richtige Kampf in dieser Welt, der Glaubenskampf, ist kein Kampf mit einem dicken Konto und Aktien. Der Kampf, der nötig ist, um eine Krone zu bekommen, liebe Geschwister, da ist der Glaubenskampf nötig. Und den will ich kurz beschreiben. Man sollte diesen Kampf auch nicht begehen mit Eifer, mit seelischem Eifer. Auch das will ich kurz illustrieren. Im Bergischen Land, in Nümbrecht war das. Da hat es einen Pfarrer gegeben, früher. Der hat Engel geheißen. Und er hat seinen Namen zurechtgetragen, dieser Pfarrer. Heute Nachmittag habe ich halt ein bisschen mit dem Pfarrer. Es ist halt mir gerade so ins Herz gegeben. Und der hat ganz klar und deutlich die Gnade gepredigt. Eine Engelsbotschaft. Ihr braucht Vergebung aller eurer Sünden. Und die Leute verstanden, dass Sünde Sünde ist und dass Gnade Gnade ist, weil vorher ein anderer Pfarrer da war. Das war der Pfarrer Tümmel. Und den nannte man den Knüppelpastor. Und bevor der Pfarrer mit der Gnade gekommen ist, hat der Pfarrer Tümmel Buße gepredigt und hat die Sünde beim Namen genannt. und was der Pfarrer sich erlaubt hat, als Original selbstverständlich. Hat sich kaum ein anderer erlauben können, der hat nicht nur die Sünde beim Namen genannt. Wenn was bekannt wurde im Dorf vor dem Städtchen, hat er auch noch den Sünder bei Namen genannt. Und wenn man heute die Sünde beim Namen nennt, das hören die Leute gar nicht gerne. Und wenn man dazu noch ihren Namen nennen würde, dann kann es sogar ganz, ganz gefährlich werden heutzutage. Aber das war ein kräftig gebauter Mann, wenn es da Ärger gegeben hat und Widerspruch, der hat sich überhaupt nicht gestört, der hat die Sünde beim Namen genannt. Und so wusste man im Städtchen, was Sünde ist. Und deshalb hat Gott nachher den Pfarrer Engels geschickt, der die Gnade gepredigt hat. Die Gnade ist nur dann begreifbar und verständlich, wenn vorher die Sünde aufgedeckt wird. Und von dem Tümmel, da wird er berichtet, da hätte am Nachmittags, nach dem Sonntagsgottesdienst, auch noch außerhalb dann so eine Art Stunde gehalten. Und das haben einige rausbekommen, so junge Halbstarke, denen das gar nicht gepasst hat, dass der immer ihre bösen Angewohnheiten da vor allen öffentlich nennt, und haben ihm aufgelauert mit ein paar Stöcke. Und als er zurückkam von seinem Stündlein, und er kam in das kleine Wäldchen hinein, dann haben gesagt, jetzt haben wir es und sind auf ihn gegangen. Aber das war gar kein erschrockener Mann, der Pastor Tümmel. Der hat seinen Spazierstock hochgerissen und hat geschrien, du Kraft des Geistes, stärke mich, und ging auf die los. Und die haben Furcht bekommen und sind auseinandergestoben. Aber das hat ihm den Beinamen der Knüppelpastor eingebracht. Ich habe keinen Gesetzesknüppel mitgebracht. Aber die Sünde muss schon beim Namen genannt werden. Und der Weg muss auch aufgeklärt und gesagt werden, wie man wirklich frei wird von seiner Sünde. Also nicht mit Muskelgewalt gegen die Sünde angehen. Es muss ein Kampf sein, ein Glaubenskampf. Und vom Teufel heißt es, dem widerstehet fest im Glauben. Hinter jeder Sünde ist der Teufel. Gott produziert und Gott fördert keine Sünde. Und der Teufel kann die Gnade, die vergebende Gnade Gottes gar nicht leiden und ertragen. Der Teufel, der produziert Auflehnung, Rebellion, Unzufriedenheit, Depressivität und Ärger und Ungeduld. Und die Gnade Gottes will frei machen von diesen Dingen, so dass aus einem normalen Menschen ein friedlicher Mensch wird, der Friede und Freude in seinem Herzen hat. Und vielleicht sogar ohne großen Redenschwall ein Zeugnis, allein durch sein Verhalten seiner Umgebung geworden ist. Das sind lehrreiche Hinweise. Aber um eine Krone zu bekommen, ich möchte doch so gerne eine Krone haben. Ich will doch diesen Krönungstag miterleben. Aus Gnade selbstverständlich, ist aber ein Kampf nötig. Jetzt könnte ich über die Kampfesart mit dem Worte Gottes sprechen, mit dem Schwert, zweischneidiges Schwert in der Hand. Und wer eigentlich der Feind ist? Es gibt so viel böse, dreckige, schmutzige Strömungen hier in dieser Welt. Aber die Welt, meine Umwelt zu besiegen, um meiner Umwelt den Sieg Jesu Christi zu erklären, muss ich den Teufel zuerst in mir bekämpft haben. Den Teufel in einem anderen Menschen zu bekämpfen, das funktioniert nicht richtig. Zuerst muss der Böse, der Rebell in mir bekämpft werden mit dem Schwerte des Wortes Gottes. Ich illustriere auch das ein ganz klein wenig. Und zwar aus meinem Leben. Nicht, weil mein Leben so vorbildsmäßig wäre. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Aber was man erlebt hat, das ist etwas ganz anderes, als was man einem beigebracht hat, wissensmäßig. Ich war jung verheiratet. Ich denke, es waren gerade alle drei Kinder schon da. 1 Jahr, 3 Jahr, 5 Jahre damals. Wir hatten eine kleine Wohnung. Und da kommt meine Frau vor mich und schaut mich ganz provozierend an. Komm einmal her, mein Lieber. Und wenn sie so zu mir sprach, dann wusste ich schon, jetzt kommt wieder etwas. Komm einmal mit, ja, sag ich, wohin, komm einmal mit. Dann hat sie mich ins Schlafzimmer geführt und vor den Schlafzimmerkleiderschrank. Siehst du diesen Schrank? Ja, was ist mit diesem Schrank? Der ist zu klein. Schau, da liegt daneben die Wäsche. Die sollte noch in den Schrank hineingehen, aber die passt nimmer rein. Mann, wir brauchen einen größeren Schlafzimmerschrank. Ich musste ihr recht geben, aber hatte große Bedenken, weil Schulden noch auf dem Haus da waren. Und den konnten wir gar nicht bezahlen, hätten nicht bezahlen können. Und ich war Christ und Schulden machen, wenn man schon Schulden hat, das ist auch keine gute Sache. Heute heißen ja Schulden nimmer Schulden, heute heißt das Fremdkapital. Ist aber im Grunde genommen ganz das Gleiche. Dann sage ich, Frau, jetzt nicht. Doch, ich kann das nimmer sehen. Wir brauchen einen Schrank. Und ich habe mich auch schon umgeschaut. Aha, so ist die Frauendiplomatie. Männer können auch manchmal diplomatisch sein. Und im Zusammenleben, da stellt sich schon manches heraus. Ich habe schon geschaut. Na, da hat sie gesagt, Quelle hat ein Angebot. Ganz, ganz billig. Und das kann ich vom Haushaltsgeld noch absparen. Also kaufen wir, muss das sein? Ja, das muss sein. Und wir haben ihn gekauft und er war nochmal so groß, ihr Lieben, der Schrank. Und war wirklich billig. Bloß Einzelteile, schon damals. Man musste ihn selber zusammenstellen. Wo ich dann die Teile da oben hatte, mir die angeschaut hatte, dann ist mir der Hut schon hochgegangen. Ich eine Veranlagung, die habe ich vom Papa und der hat es von seinem Papa. Und wenn ich das zurückverfolge, lande ich beim Adam. Das war etwas Auflehnendes, Unzufriedenes. Und wenn man sich ärgert, dann ist der Rebell im Spiel. Dann habe ich mir die Scharniere angeschaut, alle 1,5 Zentimeter ein Loch von oben bis runter. Hunderte kleine Schrauben, die man zusammenschrauben muss. Hast du auch schon Verdruss und Ärger gehabt? Bitte, ich spreche das Thema, den Teufel in sich selber besiegen. Bevor man Vollmacht bekommt bei anderen, muss er in einem selber besiegt werden. Ich kann nicht den Teufel austreiben bei anderen Leuten. Ich kann nicht anderen Leuten sagen, du musst mehr Geduld haben, du musst dich nicht so ärgern. Es muss hier anfangen, bei einem selber. Da habe ich die Schrauben angeschaut und anstatt einem Schlitz, damals war ja noch nicht der Kreuzschraubenzieher, das war nur eine Stelle, Und da hat der Schraubenzieher gar nicht gegriffen. Und da habe ich angefangen zu schrauben, die Löcher da zu bohren an der richtigen Stelle. Nach 2-3 Stunden denke ich, jetzt habe ich erst so an einer Tür eine Seite. Ja, wie lang sollten das gehen? Ja, das ist doch eine schreckliche Produktion. Das gehört doch verboten, überhaupt sowas zu machen. Und verkaufen dürfte man das schon gar nicht. Gibt's da keine regulierende Behörde, die dem ein bisschen Einhalt gebietet? Na, kommt meine Frau, bist du schon bald fertig? Dann was passiert? Ja, wegen dir haben wir doch den Schrank, schau dir das einmal an. Und Frauen neigen dazu, leicht verletzt zu sein. Und ein harter und scharfer Ton, der kann sehr verletzen. Man kann sogar liebe, feine Umgangsformworte gebrauchen. Aber der Ton macht die Musik. Das war ja etwas. Die hat sich zurückgezogen, hat nichts mehr gesagt. Und wenn Frauen nichts mehr sagen, dann ist Alarmstufe 1. Und dann abends habe ich eine Versammlung im Nachbarort. Vorher gehe ich, wie ein Prediger das tun sollte, ins Schlafzimmer und bete: Herr Jesus, segne du die Versammlung, segne das Wort, das ich predigen kann. Du musst segnen. Aber was waren da? Halt, halt! Hör auf zu beten, deine Frau seufzt gegen dich. Geh erst hin und bitte sie um Verzeihung. Und dann wirst du sehen, dann segne ich dich. Ich meine Frau um Verzeihung bitten, dann kriegt die ja noch mehr Vorderwasser. Ich stärke die ja noch in ihrer Rechthaberei. Ja, Herr Jesus, das kann ich nicht machen. Kann man mit dem Herrn Jesus verhandeln? Was meint ihr, liebe Geschwister? Ich sage nein. Warum? Gehorsam ist besser als Opfer. Ich habe keine Ruhe bekommen. Mein Gewissen hat an mir gearbeitet. Geh hin und bitte deine Frau um Verzeihung. Das war ein Kampf. Was war das für ein Kampf? Bevor ich in die Versammlung gehe, das Schwert des Heiligen Geistes in die Hand nehme und die Sünde angreifen möchte, die Bollwerke des Satans bei meinem lieben Zuhörer, muss der Feind zuerst bei mir besiegt worden sein. Ob der Evangelist nicht vielleicht doch recht hat, der einmal laut in die Versammlung hineingerufen hat: Liebe Geschwister, sich selbst besiegen ist der größte Sieg. Der größte Feind, das größte Hindernis im Evangelium ist das Ich, der Hochmut, die Ursünde im Menschen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben. Wenn ich das ewige Leben voll ergreifen möchte und besitzen darf, liebe Geschwister, sollte ich lernen, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Das lag mir heute Vormittag so auf meinem Herzen, obwohl es da turbulent zugegangen ist. Heute Vormittag lief das alles gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und gerne hätte haben wollen. Es ist sogar der Gedanke da irgendwo herumgeschlichen im Hinterkopf, sagen Möttlingen ab. wäre das gut gewesen, liebe Geschwister. Ich bin froh, dass ich da bin und Gott nicht abgesagt habe. Aber man muss die Unzufriedenheit, die Launenhaftigkeit, die fromme Rechthaberei, den in uns steckenden Pharisäismus, den müssen wir zuerst bekämpfen. Dann kann Gott Vollmacht geben. Und er gab ihnen Vollmacht, Teufel zu vertreiben. Weicht ihr finstern Mächte von einer Versammlung. Ich habe Macht über die Versammlungsatmosphäre. Nicht, wenn ich mir immer Recht gebe und den anderen die Fehler zuteile, sondern wenn ich vergeben kann und der Feind in mir selber besiegt ist. Gott helfe uns, liebe Geschwister, dass das so laufen möchte, bei dir und bei mir. Ohne Kampf keine Krone. Und eine Krone liegt bereit. Kann man das vorher wissen? Ja, wenn man die biblische Nüchternheit hat. Wenn man biblisch sieht, wie Gott sieht. Und wenn man so sieht, wie Buddha sieht. Oder wie der Papst sieht. Oder wie Krishna Menon sieht. Oder aber wie der Dalai Lama sieht. Dann sehen wir menschlich, will ich die Schauweise Gottes. Timotheus, sei bitte nüchtern dazu, lies die Bibel und lass dir die Schauweise Gottes schenken durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist. Amen. Und eine Stille werden zum Gebet. Herr Jesus, ich darf das ganz einfach und unkompliziert tun und zum Ausdruck bringen. Du hast denen versprochen, die du ausgesendet hast, in alle Weltbereiche das Evangelium zu verkündigen. Denen hast du die Verheißung gegeben, siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an das Weltende. Herr, du bist jetzt hier. Ich kann niemand bewegen. Du musst die Herzen berühren. Du hast der ersten Europäerin, der Lydia, durch Berührung das Herz aufgetan. Herr, jede Person in diesem Raum berühre du mit einer liebevollen, wunderbaren Gegenwart. Lass es nicht ein Wortschwall gewesen sein. Schaffe Frucht für die Ewigkeit. Amen.